Ein Handwerker mit einer Mission. Deinen Handwerksbetrieb in VEB-Projekten zu profitabilisieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast Der professionelle Bauablauf. Heutzutage sind Projekte massiv gestört. Architekten und Fachplaner machen alles falsch. Juristen vergiften Projekte. Sichere Argumentation in der VEB ist wichtiger denn je. Andreas Scheibe zeigt Chefs und Inhabern von Betrieben in VEB-Projekten Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert und wie man damit nachhaltig viel mehr Spaß und Sicherheit in Projekten realisieren kann. Denn jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Rechne das ab, was dir zusteht.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast, der professionelle Bauablauf. Mein Name ist Andreas Scheibe und in der heutigen Folge sprechen wir über die sogenannte bauablaufbezogene Darstellung, die gegnerischen Juristen immer einfordern und damit deine Bauzeitansprüche ablehnen. In vielen Gesprächen werde ich immer wieder gefragt, ja, wie macht ihr das denn mit den hohen Durchsetzungsquoten? Ich habe immer das Problem, dass ich bauablaufbezogene Darstellungen liefern muss. Und die erste Frage, die ich immer stelle, ist, zu welchem Zeitpunkt bahnst du eigentlich deine Bauzeitverlängerungsansprüche an? Und dann ist erstmal Stillschweigen. Ja? Also wenn du jetzt Chefinhaber eines Handwerksbetriebes bist und dir das auch auf den Keks geht, dass du ständig Baubeginnverschiebungen erleidest, dass du zwischendurch monatelang unterbrechen musst oder dass du den Kaugummi-Effekt kennst und sich das Projekt einfach ein Jahr lang weiter nach hinten verschiebt oder verlängert, ja, als ursprünglich geplant, und gleichzeitig das Symptom kennst, dass dein Kontostand extrem springt und nahe an die Kontogrenzlinien kommt, dann sind das zwei Hinweise darauf, dass du entweder deine Bauzeitnachträge völlig falsch stellst oder aber zu einem falschen Zeitpunkt. Wenn der gegnerische Jurist oder auch der Auftraggeber, egal jetzt öffentlich oder privatgewerblich, dir einfach sagt, ja, ich kann grundsätzlich einen Bauzeitanspruch verstehen und erkennen, aber dann brauche ich bitte von dir jetzt eine sogenannte bauablaufbezogene Darstellung, dann ist das der Hinweis darauf, dass er die ganzen Urteile recherchiert hat oder halt eben ab und zu mal ein bisschen was googelt dazu, denn du wirst in der Rechtsprechung beim Bundesgerichtshof oder Oberlandesgerichten nur solche schwachsinnigen Forderungen kennen. An der Stelle sollte dir klar sein, dass diese ganzen Urteile, die negativ für dich sind, deshalb entstehen, weil Handwerker eben es nicht geschafft haben, außergerichtlich mit einvernehmlichen Lösungen Bauzeitverlängerungskosten mit deinen jeweiligen Auftraggebern zu verhandeln. Alles, was vor Gericht geht, ist katastrophal schlecht für Handwerker entschieden. Das heißt, es gibt nur Negativurteile für dich. Daher werden auch alle Juristen dieser Welt, alle Baurechter dieser Welt, die gegnerischen wie auch deine, völlig falsch zu dem Thema dich beraten, weil sie Urteilstheoretiker sind. So. Ein Statement an der Stelle. Mit diesen Strategien im professionellen Bauablauf, ja, wirst du keinerlei bauablaufbezogene Darstellungen benötigen, um planbar mit lohnenswerten Durchsetzungshöhen in Zukunft deine Baubeginnverschiebung und Bauzeitunterbrechungen abzurechnen. Und zwar auf Augenhöhe und einvernehmlich mit deinem Auftraggeber, ohne dass du sie verärgerst oder verkraulst. Denn es ist halt einfach ein sachlicher Aspekt, wie jetzt beispielsweise eine rote Ampel, da musst du auch anhalten. Ja? Und sobald die wieder grün wird, kannst du wieder losfahren. Genauso ist es auch bei der Bauzeit. Ne? Wenn du unterbrechen musst oder es sich verschiebt, dann bekommst du eine entsprechende Entschädigung für deine unterdeckten allgemeinen Geschäftskosten, Baustellen, allgemeinen Kosten, Wagnis und Gewinn. Und sobald es losgeht, kannst du eben mit den geplanten, vereinbarten Vergütungen auch entsprechend deine anfallenden weiteren Kosten vernünftig decken. So, ein weiterer Grund, den es geben kann, warum dein Auftraggeber immer bauablaufbezogene Darstellung von dir verlangt, könnte sein, dass du sehr formaljuristisch schreibst. Beispiel. Es gibt ja von vielen Verlägen also juristische Formbriefe für VB-konformen Schriftverkehr. Die haben alle auch ihre Berechtigung. Das Problem ist nur, dass du in 9 von 10 Auftraggebern mit diesen Schreiben deine Auftraggeber nur verärgerst und somit sofort einen Konflikt hervorrufst, ohne jetzt irgendwie einen Schritt zur Lösung zu kommen. Formaljuristische Schreiben helfen in der Regel nicht weiter. Denn du hast das Gefühl, du hast hier einen berechtigten Anspruch. Und wenn du es dann eben mit den einschlägigen Vorlagen versuchst, bekommst du nur Ablehnung zurück und fängst dann stundenlang zu recherchieren im Netz oder in verschiedenen Büchern, um zu verstehen, wie du so eine Ablehnung dann wieder entkräftest. Das Problem ist nur, dass du in einem Pfad an Argumentation gelandet bist, der völlig falsch ist und dich am Ende hunderte Stunden lang Dokumentation im Büro kostet, ohne dass du einen vernünftigen Vergleich hinbekommst, der auch nur ansatzweise für dich lohnenswert erscheint. Fakt ist also, formaljuristische Schreiben mit Paragraphen nach VOB Paragraph 6 und so weiter gehen fehl und kosten dich am Ende nur Zeit. Und selbst wenn du nachher irgendwann mal irgendwie 10, 15, 20.000 Euro Bauzahlverlängerung durchbekommst, deckt das nachher nicht ansatzweise deinen Chefstundenlohn, den du dafür eingesetzt hast. Ist auch eine spannende Übung, die du mal machen solltest. Was ist eigentlich als Chef und Inhaber deine eingesetzte Stunde deiner Arbeitszeit für deinen Betrieb wert? Denn auch deine Stunde, die du einsetzt für deinen Betrieb, muss wertschöpfend sein. So, und leider Gottes ist es in vielen Betrieben, egal ob 5-Mann-Betrieb, 10-Mann-Betrieb, 50-Mann-Betrieb oder Riesengruppe, das so, dass deine eingesetzte Stunde teilweise nur 30 Euro wert ist. Und das ist ja sonnenklar, dass das auf keinen Fall kostendeckend sein kann. So, ich kann nur sagen, aktive Betriebe und seine Betreuung, die das 6-Phasen-Modell nutzen, die die Strategien des professionellen Bauablaufs nutzen, die wir so ein bisschen mal in dem Buch Professionell Bauablauf übergeordnet dargestellt haben, die haben Stundensätze zwischen 1.000 und 10.000 Euro die Stunde. So, ab da macht Wertschöpfung für deinen Betrieb Sinn. Ab da macht auch notwendige Dokumentation Sinn. Bedeutet, wenn du 2 Stunden deine Zeit einsetzt, kriegst du nachher 2.000 bis 20.000 Euro wieder vergütet. Und das ist ein Äquivalent, das macht heutzutage in Handwerksbetrieben, in VB-Projekten sicherlich Sinn. So, das heißt, wenn du dann formaljuristisch weiter den Weg gehen solltest, ja, was ich an der Stelle jetzt ganz klar empfehle, das nicht zu tun, sondern unterbreche jetzt einfach deine Art und Weise, wie du Bauzeitnachträge überhaupt angebahnt hast und melde dich einfach mal bei uns für ein Erstgespräch auf vob.de/termin. Da können wir dir mal zeigen, welche Strategien wirklich funktionieren. Wird dir auch kein Jurist erzählen, weil wie gesagt, das sind alles Urteilstheoretiker, die völlig falsch beraten zu den Themen. Dann musst du halt jetzt feststellen, dass deine Kommunikation bisher sehr, sehr konfrontativ beim Auftraggeber gewirkt hat. So, und versuch einfach mal in die Lage zu versetzen bei deinem Auftraggeber, wenn du einen Auftragnehmer hättest, der sehr scharf und sehr einseitig schreibt, dann reagierst du auch erstmal stumpf mit einer ablehnenden Haltung, weil man denkt sich so, was fällt dem jetzt ein, spinnt der jetzt? Hat er nicht mehr alle Tassen im Schrank. Und diese emotionale Konfliktsituation, die gilt es einfach präventiv durch einen tiefgehenden Vertrauensaufbau zu vermeiden. So, es bringt halt nichts, wenn du das Gefühl hast, du hast Recht auf einen Bauzeitverlängerungsanspruch, wenn du halt nur Konfrontation, nur Konflikt hervorrufst. Ja? Es bringt dir nichts. Das ist halt das typische Rechtssystem in Deutschland. Recht haben, Recht bekommen sind dann zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und nicht selten höre ich auch in den Gesprächen, dass man Bauzeitansprüche gerichtlich verfolgt hat und nachher halt 7, 8 Jahre lang prozessiert hat, die Rechtsanwälte viel Geld verdient haben, aber man selber einen Vergleich von 12.000 Euro bekommen hat. So, die 12.000 Euro sind allein schon in den 8 Jahren nichts mehr wert. Ja? Also das macht halt null Sinn. Das heißt, der Pfad ist eine diplomatische Kommunikation. Das ist auch gleichzeitig die Lösung, die ich in dem heutigen Podcast mit dir besprechen wollte. Die Lösung ist folgendes. Du brauchst eine baustellendiplomatische Herangehensweise, um beim Auftraggeber den richtigen Ton zu treffen. So, das steht in keiner VB, das steht in keinem Urteil, das steht auch nicht im BGB, das steht auch nicht in der HAI. Das ist aber ein wesentlicher Schlüssel, zum Erfolg. Und Erfolg ist in dem Fall, dass man einfach mit dem Auftraggeber in einer gewissen absehbaren Zeit miteinander verhandelt über mögliche Bauzeitansprüche. Und dass der Auftraggeber erkennt, dass prinzipiell gegebenenfalls je nach Bauzeitanspruch eine bauablaufbezogene Darstellung notwendig wäre. Er dir aber sagt, jo, wir wissen eigentlich, okay, wir könnten drauf pochen, wir verzichten aber hier drauf, weil wir wissen, dass du das überhaupt nicht hinbekommst als Handwerker. Also ist unser Vorschlag folgender. So, das ist der Königsweg in gestörten Bauabläufen. Diese Kommunikation auf Augenhöhe und einvernehmliche Verhandlungsgespräche. So, damit du das hinkriegst, musst du erstmal selber deine kommunikative Art und Weise hinterfragen. Nicht selten ist diese Kommunikationsweise emotionsgesteuert. Die geht das hier richtig auf den Sack. Du hast die Schnauze voll. Du hast überhaupt kein Verständnis dafür, dass deine Bauabläufe, wie sie jeden Tag hier passieren, halt mega chaotisch laufen, nicht koordiniert sind, die Planung Schrott ist, deine Monteure dich ständig am Tag penetrieren, weil die Planung halt nicht umsetzbar ist, etc. Das geht dir halt schon richtig auf den Keks. Ja? Und das muss halt einfach ein bisschen regulieren. Mit solch einer emotionalen Haltung im Projekt wirst du auch relativ emotional und sehr konfrontativ schreiben, was halt eben nicht zum Ziel führt. Das heißt, es geht erst so ein bisschen um Emotionsregulation. Und in der anderen Folge auf diesem Kanal hier haben wir ja schon darüber gesprochen, dass du so ein bisschen die Angst verlieren musst von deinen Nachteilen. Ne? Die Klarheit und Transparenz muss einfach sachlich dokumentiert werden. Und das halt einfach auch in einer Art Liebesbrief. Ja? Die Rechtswirkung, die bleibt die gleiche. Man muss halt so ein bisschen das Fingerspitzengefühl entfalten. Aber du brauchst dafür keine konfrontative Art und Weise mit Paragraphen oder Verweis auf Paragraphen oder sogar Verweis auf Rechtsprechung. Das alles brauchst du später in der Entkräftung von den Ablehnungsargumenten der unwissenden, halbwissenden Juristen der Auftraggeberseite. Und das ist halt eben der Pfad, der mega Sinn macht, sodass du wegkommst von der Argumentationskette im Bauablauf bezogene Darstellung. All die ganzen schwachsinnigen Sachverständigen und Juristen, die halt eben mit Sollstrich und Soll-Null-Plan und so weiter und so fort anfangen, die sorgen eigentlich nur für ihre eigene Daseinsberechtigung, weil die mehrheitlichen Lösungen für Bauzeitnachträge, die nicht vor Gericht landen, sind alle pragmatisch gehalten und auf Augenhöhe. So, und das ist im Übrigen die Mehrheit in deutschen Projekten, nicht das, was vor Gericht gelandet ist. Ja? Deswegen, sobald Sachverständige und Juristen sich damit beschäftigen, hast du eigentlich schon von der Strategie her im Vorfeld präventiv ein paar Dinge falsch gemacht. Und auch das gehört zur kommunikativen Art und Weise, die Haltung in deinem Projekt, dass du halt eben für die Klarheit und Transparenz sorgst, und zwar von Beginn an. Ja, in Deutschland macht es halt keinen Sinn. Und in Fußballspielen fängt auch kein Schiedsrichter ein Spiel an, wenn nicht alle vier Eckfahnen auf dem Spielfeld stehen. Und genau so solltest du auch in die Haltung deiner Projekte reingehen, dass du von Anfang an das LV und die Planung analysierst und feststellst, ist das Ding ausführungsreif, sind alle notwendigen Details da, sind alle notwendigen Schnitte da, sind alle notwendigen Berechnungen da, sodass du dann in deiner technischen Prüfpflicht einfach in deine Arbeitsvorbereitung eingehen kannst und dann eben erst das Delta herausfindest, ist denn das, was auch geplant ist, wirklich abgefasst im Langtext des LVs. So, und spätestens da stellst du ja fest, dass ein Riesenhaufen Scheiß vor dir liegt, weil halt eben die LVs dann schon gar nicht mehr zum Plan passen oder halt eben durch Komplettheits- und Inklusivleistungen du massiv an Mehraufwand im Einkauf stößt, in deinen Stoffeinkauf, und dann halt eben schon ein Riesenproblem hast, überhaupt deine Kosten zu decken. So, nimm also bitte aus dieser Folge einfach mit, dass formal juristisch Schreiben nur Konflikte hervorrufen und wenig sinnvolle Lösungsmöglichkeiten in planbarer Zukunft. Sorg also dafür, dass du da eine emotionale Haltung regulierst und den richtigen Ton bei deinem Auftraggeber triffst. Wichtig ist an der Stelle, dass du ganz am Anfang versuchen musst, herauszufinden, wie dein Auftraggeber tickt. Und da du jetzt schon festgestellt hast in der Folge hier, dass ich rein über Auftraggeberverhältnisse spreche, ist auch jetzt klar, dass dir auch Architekten und Fachplaner für diesen Teil von Nachträgen überhaupt nicht behilflich sind, denn die haben am allerwenigsten Plan davon. Dann gibt es halt noch den Sonderfall, dass der Auftraggeber deinen Bauzeitnachtrag einfach dem Fachplaner und Architekten schickt mit der Prüfung, Das heißt, der eine inkompetente Halbwissende schickt es zum noch inkompetenteren, noch Halbwissenderen. Und da kommt halt nur Schrott bei rum, eine Ablehnung. Ja? Und dein Schlüssel ist halt einfach systematisch, diese Ablehnungsentkräftung zu lernen. Das ist nichts, was dir in der Handwerkskammer, Techniker, Schule, Ingenieurstudium beigebracht wurde. Das ist auch nichts, was dir Juristen beibringen können, weil Juristen, wie gesagt, rein urteilstheoretisch falsch beraten. Das sind pragmatische Erfahrungs- und Umsetzungsstrategien, die in bundesweiten Projekten von 50.000 Euro bis 15 Millionen los, egal in welchem Gewerk, seit knapp einem Jahrzehnt draußen funktionieren. So, und das ist halt unser Weg, das ist die Art und Weise, wie wir über professionelle Bauabläufe nachdenken, eben Klarheit und Transparenz und einfach die berechtigte Vergütung wieder in das ehrbare Handwerk wieder zurückbringen, denn wir wollen am Ende ja nur das, was uns zusteht. Das soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du heute gehört hast, dann war das nur die Kostprobe. Willst du wissen, ob du für eine Zusammenarbeit geeignet bist? Dann besuche jetzt www.vob.de/termin und buche dir einen Termin. In diesem 30-minütigen, unverbindlichen Erstgespräch wird eine Strategie für dich erstellt. Du lernst, wie du für die Klarheit und Transparenz vor Beginn der Ausführung sorgst und wie du in gestörten Bauprojekten das vergütet bekommst, was dir zusteht. Vergiss eine Sache bitte nicht. Deine Projekte verbessern sich nicht von alleine. Du brauchst einen Trainer, der dir zeigt, welche Schritte du befolgen und Dokumente du erstellen sollst und welche nicht. Wir haben Betriebe in ganz Deutschland und allen Gewerken in kleinen und Megaprojekten dabei geholfen, ihren Handwerksbetrieb wieder auf Augenhöhe zurückzubringen. Wenn du wissen willst, ob du dafür geeignet bist, dann sichere dir jetzt einen Termin unter www.vob.de/termin.